Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar habe ich Tichen bei mir. Tichen, spricht man dich erstmal so aus, die erste Frage?
Also am liebsten mit langem I, Tichen.
Aber Tichen, okay.
Ich wäre mir auch nicht unrecht, wenn du Theo sagst.
Okay, können wir so machen. Dann bleiben wir einfach mal bei Theo. Und Theo hat was ganz, ganz Geiles gemacht. Und zwar hat er eine richtig coole DD auf Mauerstraßenwetten geschrieben über einen moldawischen Premium-Weinhersteller oder Premium-Weinproduzent, Purcari Wineries. Spricht man das so aus?
So wie ich es vom Management gehört habe, schon, ja.
Ja, okay, dann sind wir da jetzt schon mal richtig, genau. Und er hat da eine wahnsinnige Idee dazu geschrieben und die hat sehr coolen Anklang gefunden, weil was liebt Mauerstraßen mehr, als in irgendwelche moldawischen Weinhersteller investiert zu sein. Und ja, dann haben wir uns gedacht, wir laden einfach mal direkt in den Podcast rein. Jetzt habe ich aber ganz vergessen, dich zu fragen, Theo, wie geht's dir denn eigentlich?
Gut, geht's mir.
Noch gut, okay, sehr gut. Also die Idee kam auf jeden Fall richtig cool an auf der Mauerstraße. Ich glaube, wir hatten selten so eine Idee, die so stark hochgevotet worden ist von den Nutzern und so viele Kommentare hat. Also da hast du, glaube ich, echt irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und das freut mich.
Und da gucken wir jetzt einfach mal, ja, was kannst du uns dazu erzählen? Wir fangen natürlich erstmal ganz locker an und fragen erstmal, wie du hergekommen bist, wie du überhaupt dazu gekommen bist, einen moldawischen Weinproduzenten zu analysieren. Dann gehen wir die Idee ein bisschen durch, die ganzen Überblicke, Marketing, Absatz, Finanzen, auch das politische Risiko natürlich bei Moldawien und hören am Ende noch, ob du vielleicht noch andere so wilde Investments hast. Und ja, ich bin bereit, wenn du bereit bist. Hast du Bock?
Ich bin ready.
Okay, sehr cool. Dann legen wir mal direkt los mit der ersten Frage. Und zwar, wie bist du denn eigentlich zu Mauerstraßenwetten gekommen?
Ich würde sagen, habe ich einen ziemlichen Normie-Weg hingelegt, indem ich mit der ganzen GameStop-Geschichte erstmal aufmerksam geworden bin auf die Reddit-Finanzleute und so weiter. Und dann ein paar Wochen später mitbekommen habe, dass es auch noch ein deutsches Äquivalent zur Wall Street Bets gibt. Mhm. Und eigentlich lese ich immer nur, was andere so schreiben. Ich finde es immer ganz lustig, was es so für deutsche Umschreibungen für die englischen Wörter gibt. Mhm. Hat bei mir allerdings unter anderem bei so Sachen wie Nasdaqs ganz schön lange gedauert, bis ich rausbekommen habe, was da dahinter steckt.
Sehr cool, okay, das heißt, du kamst durch, ich finde das lustig, weil ich lache auch wirklich jedes Mal immer über diese eingedeutschten Wörter tatsächlich. Ja. Und ist es bei dir aber auch schon mal so vorgekommen, dass du dich dabei ertappt hast, wie du im echten Leben, sage ich jetzt mal offline, so schlecht eingedeutschte englische Wörter benutzt hast, oder ist es nur so ein Monschella-Ding?
Nee, mir passiert das nie. Ich habe immer Probleme bei mir, wenn man im Finanzbereich im Internet unterwegs ist, ist ja eigentlich alles auf Englisch. Mhm. Ich habe dann echt Probleme, wenn ich was auf Deutsch machen muss, wie jetzt zum Beispiel auch diese DD schreiben, die ganzen Sachen übersetzen und drauf kommen, was eigentlich die deutschen Begriffe in der Bilanz für den ganzen Mist sind und sowas. Mhm. Aber nee, deswegen passiert mir das auf jeden Fall nicht, dass ich aus Versehen zu viel davon in Deutsch mache.
Okay. Das heißt, du hast noch nicht mit jemandem im Freundeskreis beim Bier oder beim Kaffee über den nassen Dachs gesprochen.
Nee.
Ich kann dir eins sagen. Ich weiß nicht, wie lange bist du schon auf Mauerstraßenwetten?
Als Mitglied? Aha. Vielleicht ein Jahr.
Ein Jahr. Ich kann dir versprechen, nach dem zweiten Jahr spätestens wird dir das passieren und du wirst dich in Grund und Boden schämen.
Ich freue mich drauf.
Sehr gut. Ja, cool. Okay. Dann komm, lass uns direkt ins Eingemachte gehen. Die Leute wollen über deine Idee sprechen. Die Leute wollen über den moldawischen Premium-Weinhersteller sprechen. Erstmal die Frage dazu. Wie kamst du eigentlich auf diese Idee, moldawische Weinhersteller zu analysieren?
Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe moldawische Weinhersteller gesucht, sondern ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal habe ich so mitten in der Nacht kurz vorm ins Bett gehen, gebe ich einfach nochmal, google ich noch ein bisschen rum und dann bleibt man irgendwie hängen und ich habe, glaube ich, rumgegoogelt, die Börse in Zagreb mir angeschaut, also in Kroatien. Und ich fand es irgendwie total verrückt, so eine Börse zu sehen, wo eine sehr überschaubare Anzahl an Unternehmen gelistet sind und die dann auch ihre ganzen Finanzdaten und sowas auf Kroatisch veröffentlichen. Und dann bin ich von Zagreb, dann habe ich mir irgendwann noch die Börse angeschaut von Nordmazedonien und so weiter. Und da hatte ich aber dann schon echt Probleme, weil die ja auch noch das kyrillische Alphabet haben. Das heißt, da konnte man sich noch weniger zusammenreimen.
Oh Gott.
Aha. Was es bedeuten kann. Und deswegen bin ich nach Rumänien, vor allem aus dem Grund, weil Rumänien ja ziemlich gute Wachstumsraten so gesamtwirtschaftlich hinlegt in Europa.
Mhm.
Und auch, weil es eine romanische Sprache ist. Das heißt, da bin ich schon eher in meinem Gebiet.
Okay,
im Fachgebiet. Und ich habe mich einfach nur ein bisschen durchgeklickt und habe ein bisschen, mir ist halt aufgefallen, dass es viele Unternehmen gibt, die irgendwie, ich sag mal, mein Beuteschema entsprechen, was, das wären so, ich sag mal, sehr greifbare Geschäftsmodelle, ich weiß nicht, irgendwie Beton oder Aluminium.
Okay.
Und aber auch, wo ich auf den ersten Blick gesagt hätte, die sind irgendwie angemessen günstig bewertet, dass es sich lohnt, da mir ein bisschen Zeit zu verbringen. Und ich habe mir einfach überlegt, ich gehe einmal alle Unternehmen, die dort gelistet sind, durch und mache so eine erste Auswahl von alles aussortieren, was mich gar nicht interessiert, also Banken, Versicherungen und Technologie und sowas.
Okay, okay.
Und aber auch aussortieren, was total unprofitabel bin, weil ich glaube, da sprechen wir später auch noch drüber, wenn ich so für mich sonst investiere, investiere ich vor allem in sehr unprofitable Sachen. Deswegen dachte ich mir, suche ich mir in Rumänien mal was anderes aus.
Okay.
Suche ich mir mal Unternehmen, die es eigentlich gut geht, aber die vielleicht trotzdem noch ganz günstig sind.
Mhm.
Und dann bin ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es bei allen Unternehmen gemacht habe, aber bei manchen habe ich immer noch die letzten Quartalszahlen mir aufgemacht, um mal ein bisschen reinzugucken. Und da habe ich gesehen, dass halt bei diesem Weingeschäft, dass die so sehr saftige Margen haben.
Mhm.
Und hab's mir dann aber an dem Abend nicht mehr weiter angeguckt, aber ich konnte kaum schlafen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh, was sind das für geile Margen, das muss man sich nochmal genauer angucken. Und ich sag mal, heute würde mich das wahrscheinlich nicht mehr wach halten, weil ich jetzt mitbekommen habe, dass es viele Geschäfte gibt, die so in Premium-Segmenten unterwegs sind. Ich glaube, Tabak ist da auch eine Industrie mit so sehr guten Margen.
Okay.
Aber damals habe ich mir dann direkt am nächsten Morgen einfach die ganzen Jahresberichte, was jetzt auch nicht so viele sind, weil die erst seit 2017, glaube ich, an der Börse sind. Aber die habe ich mir alle mal angeguckt. Und dann noch die, glücklicherweise haben die eine Telefonkonferenz, die letzte halten die auch auf Englisch einmal.
Mhm.
Das heißt, die kann ich mir auch anhören. Es hat mir eigentlich alles gefallen, was ich so gehört habe.
Okay. Und
deswegen habe ich meine Idee von einfach alle Unternehmen mir anzugucken, habe ich liegen gelassen und habe mich erstmal auf das konzentriert und alles in eine Excel-Tabelle reingehämmert.
Aha. Wow, okay, krass. Ja. Das heißt, du hast richtige Arbeit geleistet quasi.
Ja, wenn man das so nennen kann.
Du bist quasi durch einfach, weil du Underperformer gesucht hast, hast du dir einfach Börsen angeguckt, die jetzt wahrscheinlich noch nicht so bekannt sind, aber die halt trotzdem vom Land her vielleicht ein gutes Wachstum haben oder halt ein gutes Wachstum in Aussicht gestellt wird. Hast dir dann auf der Börse Bukarest ein paar Unternehmen angeguckt und bist dann irgendwie, konntest dann nicht wieder schlafen, weil du diese Margen von diesem Premium-Weinhersteller gesehen hast.
Ja, das ist ungefähr die Geschichte. Ich glaube, das können auf MSW vielleicht sogar die Leute eher nachvollziehen als so in anderen Finanzforen, dass man sich halt einfach mit Sachen beschäftigt, die man interessant findet. Nicht unbedingt, weil man denkt, ah, damit kann ich irgendwie outperformen. Mhm. Ich glaube, die Hoffnung haben die meisten ja sowieso aufgegeben. Aber so einfach, weil man denkt, verrücktes Geschäftsmodell, das will ich mir mal genauer angucken.
Geil, okay. Richtig cool. Trinkst du denn persönlich gerne Wein oder wie kamst du zu dieser Identifikation mit einem Premium-Weinhersteller? Ich meine, Rumänien an sich ja auch schon mal, ist ja auch schon mal wild, ne, dass man da überhaupt kommt. Aber gut, wenn du davor in Kroatien unterwegs warst, dann hast du einfach mal so ein bisschen östlich in Europa mal geguckt, was gibt's denn da so für Börsen, was gibt's denn da für Unternehmen. Aber wie, also außerhalb der Margen, gab es da irgendwie einen privaten Grund, wie du auf Wein gekommen bist?
Nee, gar nicht. Ich glaube, was mich noch so ein bisschen, was ich cool fand, ist, dass Wein ja doch einen ziemlich guten Ruf hat, aus irgendeinem Grund. Ich weiß, kann mir auch nicht ganz erklären, wie das so ist. Das Lustige ist, dass ich keinen Alkohol trinke.
Ah.
Aber jetzt okay. nicht aus irgendeinem verrückten Grund, einfach hat sich für mich nie ergeben. Und okay. das heißt, ich habe auch mal zwischendurch mit einem von den Managern dort gesprochen über Teams, der hat sich mir angeboten, netterweise.
Aber wie jetzt ernsthaft?
Ja, ich hatte halt ein paar Fragen an die Investor Relations geschickt.
Okay.
Und dann, anstatt dass sie die einfach beantwortet, schreibt er mir zurück, ja, hast du Lust, morgen per Teams? Ich sag mal, ich bin nicht so selbstbewusst, dass ich da direkt schreibe, oh ja, cool, morgen. bin dabei. Sondern ich habe dann erstmal geschrieben, ja, morgen ist vielleicht nicht so gut, geht vielleicht auch nächste Woche.
Okay.
Damit ich mich mental erstmal drauf vorbereiten kann.
Aha.
Und dann ist seine Antwort erst einfach gewesen, ja, okay, ich habe das für morgen eingetragen als Termin. Ne? Das, geht das für dich klar? Und dann habe ich nur geantwortet, ja, geht klar.
Ach geil, und habt ihr wirklich gesprochen, oder wie?
Ja, das fand ich total cool, weil das war der Chief Investor Relations Officer, mit dem ich gesprochen habe.
Ach komm.
Ja, das fand ich total verrückt, weil ich bin ja wirklich kein großer Investor.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Investor. Und dass der sich echt eine Stunde Zeit nimmt, um mit mir da über das Geschäft zu quatschen, das hat mich schon...
Ach, das geil. Fand ich cool. Das ist ja richtig cool. Das siehst du mal, das sind noch Investor, Investor Relations, die halt irgendwie noch nah am Investor sind, ja.
Ja.
Da schreibt jemand ein paar Fragen und dann gleich, hey komm, lass gleich mit dem Chief of Investor Relations, lass mal gleich morgen in Teams, da besprechen eine Stunde das.
Ja, genau, und warum ich das erzähle mit Alkohol trinken, ist, dass er am Ende gefragt hat, ob ich schon mal probiert habe, den Wein.
Okay.
Weil er sagt, das ist quasi eins der das Aussagekräftigste eigentlich sollte das für einen Investor sein, wie der schmeckt.
Mhm.
Und da musste ich dann peinlicherweise zugeben, dass ich noch nie getrunken habe und dass ich es eigentlich auch nicht vorhabe.
Ja, aber ist doch eigentlich umso geiler eigentlich. Ich hatte jetzt irgendwas erwartet, ja, ich trinke gerne mal einen Wein oder da und da oder ich kenne mich mit den Regionen sehr aus, ich kenne mehrere Sorten, die es da gibt und so weiter. Ich bin so ein richtiger Weinkenner. Und dann ist mir das dann ins Auge gekommen, aber wirklich, das ist ja, macht ja eigentlich die Geschichte noch geiler, dass du halt nicht mal, nicht keinen Wein trinkst, ja, sondern dass du halt allgemein gar nichts trinkst, geil.
Ja, ich musste jetzt, habe es letztens meine Eltern überzeugt, dass die sich ein paar Flaschen bestellen und mir sagen, ob's gut schmeckt.
Die kamen noch nicht an, oder?
Kann sein, dass die ankommen, ich bin jetzt am Wochenende dort,
da okay.
werde ich mir dann mal... das Ergebnis anhören.
Ach stimmt, das ist auch ganz, ganz wichtig, vielleicht, dass wir sagen sollen, wir nehmen den Podcast hier am 10. Mai auf, der kommt ein bisschen später raus, weil wir hauen immer nur alle zwei Wochen einen Podcast raus, das heißt, der wird leider erst in drei Wochen kommen, weil der nächste schon feststeht, also nur für die Leute, die Bescheid wissen, wenn deine Eltern bis dahin schon ein Fazit gezogen haben, lass es uns dann gerne nochmal in den Kommentaren wissen. Oder natürlich auch jemand anders auf der Mauerstraße, der deine DD gelesen hat und sich gedacht hat, hey, moldawischer Premiumwein, ja, das muss schmecken.
Wenn ich schon die Aktien nicht kaufen kann.
dazu kommen wir, glaube ich, später auch nochmal kurz. Lass dazu noch. Wollen wir vielleicht, bevor wir jetzt, wir haben jetzt viel Privates gehört. Wir haben gehört, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wir haben gehört, dass du mit dem Chief Investor Relations Manager, wie auch immer, da irgendwie eine Stunde einen Teams Call hattest und mit deinen Fragen zu bomben konntest. Willst du mal einen kurzen Überblick geben oder eine kleine Einleitung? Was ist denn eigentlich hier Purcari, der moldawische Weinhersteller?
Ja, kann ich machen. Also es ist ein Weinhersteller, der in Rumänien gelistet ist, aber deren Hauptproduktionsstätte und die meisten Weinberge in Moldawien haben. Lustigerweise auch in dem Ort Purcari.
Ah, okay.
Mhm. Und da haben sie auch, glaube ich, auch ein Chateau mit Hotel und so weiter.
Mhm, okay.
Und ich sage mal, das Geschäft ist sehr simpel. Die bauen halt Wein an und kaufen auch noch ein bisschen was hinzu, was sie halt noch brauchen und stellen daraus Weine her, die wohl sehr gut sein sollen, sagt
okay.
man. Und was mir, ja, habe ich schon gesagt, dass die Margen haben mich halt sehr, haben mir gut gefallen, was ja logisch ist bei Premium-Wein, dass sie da ein bisschen, bisschen höhere Preise verlangen können.
Okay.
Aber ja, das ist eigentlich schon das ganze Geschäftsmodell.
Das ist schon das ganze Geschäft. Ja gut, macht ja auch Sinn für einen Weinhersteller. Ich meine, man fokussiert sich auf das, was man kann. Aber ich freue mich gerade schon, dass sie da irgendwie, also die haben da, man kann da auch irgendwie übernachten, oder wie? In Purcari dann.
Ja, die haben, das ist quasi ein Hotel dort im Ort, aber es ist auch ein recht teures. Also
okay.
Selbst das Hotel ist Premium.
Das Hotel ist auch noch Premium dann auch noch. Ja. Müsste man sich überlegen, ob man da auf Marostraße mit mal ein Wochenende da einfach macht. Einfach mal nach Moldawien runterfliegen und da mal schön ein Wochenende in dem Hotel und vielleicht den einen oder anderen Wein trinken oder auch nicht. Oder die eine oder andere Marge dann lieber kalkulieren in der Zeit.
Ja, aber das könnte teuer werden, glaube ich.
Okay. Ja gut, vielleicht sprechen wir dann nochmal von jemandem aus der Marketingabteilung, der dann für den nächsten Tag einen Teams-Call ansetzt und vielleicht kriegen wir einen Coupon oder sowas.
Investor-Treffen dort.
Investor-Treffen, genau. Wir sagen, wir sind das größte, das aktivste deutsche Finanzforum. Und da sollten die doch mal ein paar Zimmer freimachen für uns.
Und das Seriöseste.
Das Seriöseste natürlich auch, genau. Ich bin gespannt, ob jemand von denen, konnten die Deutsch oder hast du mit dem auf Englisch gesprochen?
Ich habe mit ihm auf Englisch gesprochen, aber okay. Der konnte zwei Worte Deutsch auf jeden Fall.
Okay. Dann hoffen wir mal, dass er Deutsch kennt, das aber nicht so gut ist, dass er den Podcast anhört.
Naja.
Nichts mal. Wir sagen ja nichts Schlimmes. Im Endeffekt, die Idee kam halt super gut an. Leute haben das richtig gefeiert. Du hast gerade schon besprochen, lass es mal vielleicht jetzt noch bei Einleitung einen Überblick kurz gehen. Für die Leute, die sich jetzt schon fragen, moldawischer Wein, hohe Marge, ich will da rein, ja. Wo kann man das überhaupt handeln? Weil irgendwie auf allen meinen Brechern, auf denen ich unterwegs bin, konnte ich das leider nicht finden.
Ja, das ist auch für mich, das war auch ein großes Problem. Es hat bei mir ein paar Wochen gedauert mit Leute anschreiben. Ich habe unter anderem auch die Börse angeschrieben, ob die vielleicht wissen, wie man als Nicht-Rumäne bei ihnen teilnehmen kann. Und die haben mir aber auch nicht richtig helfen können, weil im Endeffekt diese ganzen rumänischen Banken und auch Broker voraussetzen, dass man einen rumänischen Ausweis hat.
Mhm, okay.
Und im Endeffekt habe ich dann aber einen gefunden.
Einen rumänischen Ausweis oder ein...
Ja, einen rumänischen Ausweis. Nee, ich habe einen Broker gefunden, der sich, ich habe das Gefühl, ein bisschen drauf spezialisiert, so das für Ausländer, weil er auch viel, die ganze Webseite auf Englisch und Customer Support, alles auf Englisch war.
Mhm.
Allerdings ist es halt das Problem, dass ich jetzt bei dem ein neues Konto eröffnet habe, nur für die eine Aktie, was glaube ich, was halt ein bisschen nervig ist, dass man... Man muss sich vorher gut planen, wie viel Geld man investieren will.
Okay.
Sag ich mal.
Okay. Wow, das hört sich ja, das wird ja immer wilder, die Geschichte. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Ja.
Spätestens jetzt sollte, glaube ich, jedem Zuhörer auch klar sein, warum das auf Mauerstraßenwend einfach so gut ankam. Wir haben hier eine Aktie von einem in einem Nischen. Nischenbörsenmarkt mit eigentlich einer, der halt nur Premium-Weine herstellt, der halt vielleicht noch Nutella hat, das ein bisschen teuer ist und den man halt einfach für unsere Kenntnisse nirgendwo wirklich kaufen kann, ja? Also,
ja.
Wie kann das nicht hochgehen? Das, oder?
Ja, ich habe ja auch überlegt, dass das ja eigentlich ein Problem sein könnte, dass, wenn da keiner Zugriff hat, wie kann das dann eigentlich haben, so an der Börse? Aber im Endeffekt, glaube ich, müssen da einfach die fundamentalen Zahlen für sich sprechen, sage ich mal. Wenn das Unternehmen halt in 5 Jahren die zehnfache Dividende auszahlt, dann kann es mir ja egal sein, was der Preis von der Aktie heute ist.
Klar, im Endeffekt schon. Also es kann ja auch immer sein, dass man noch woanders gelistet wird oder woanders darauf Zugriff gibt oder irgendwie. Es kann sich ja ändern, ne? Weil ich meine, wenn das Ding durch die Decke geht, dann erzeugt das ja auch irgendwo eine Nachricht, ja. Und dann, je mehr Leute da irgendwie investiert sein wollen oder je größeres Geld da irgendwie investiert sein will, dann werden halt Märkte auch mal ganz schnell geschaffen.
Ja, aber weil du sagst, durch die Decke gehen, ich würde ehrlich sagen, das war so das erste Mal, dass ich ein Unternehmen gefunden habe, wo ich mir nicht dachte, ich will irgendwie die Aktien handeln oder sowas, sondern wo ich mir dachte, ich will ein Teileigentümer sein.
Wow.
Mir gefällt das Geschäftsmodell und das Management und alles so gut. Ich möchte da Langzeitinvestment TM machen.
Du bist wirklich, ey, du bist doch schon länger, also sogar noch mit TM dahinter, du bist ja genial. Ja,
hab ich gestern in einem Kommentar gelesen, hab ich gleich geklaut.
Ja, ich sehr geil. Oh Mann, das heißt, okay, das ist wirklich so ein Herzensding, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur so, ich will da mal kurz meine 500% machen in einer Woche, ja, wie es natürlich bei uns auf Mauerstraßenwetten Gang und Gäbe ist, sondern du bist davon begeistert und du willst da einen Anteil haben und du willst da länger investiert sein und das einfach supporten.
Ja, denke ich auch. Also ich sag mal, wenn es jetzt 500% wären, dann würde ich das vielleicht nochmal neu einschätzen müssen.
Okay.
Aber eigentlich ist das schon die Idee, ja.
Okay, ja, cool. Du, wollen wir mal gleich auf die Sprache kommen, dass wir mal ein bisschen über das Marketing und den Absatz von Purcari sprechen?
Mhm, können wir machen. Also ich habe es in der Idee ja schon geschrieben, dass Marketing überhaupt nicht mein Ding ist. Ich studiere auch Wirtschaftswissenschaften und da muss ich sagen, Marketing ist echt so langweilig, dem gehe ich aus dem Weg. Aber ich habe es ja auch schon erwähnt gehabt, dass das halt, oder du hast auch gesagt, dass halt Premium-Weine sind. Und in jedem Jahresabschluss erzählen die vom Management auch immer darüber, wie viele Wettbewerbe sie gewonnen haben mit ihren Weinen und so weiter. Und soweit ich das einschätzen kann, ist das schon was Besonderes, dass halt ein moldawischer Wein oder überhaupt ein osteuropäischer Wein, sage ich mal, mit französischen und italienischen und spanischen Weinen so mithalten kann, was die Qualität angeht.
Mhm.
Und das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall ein starker Marketingfaktor, dass die halt einfach ein gutes Produkt haben.
Mhm, okay. Mhm.
Und dann kommt noch hinzu, aber das habe ich mir auch nicht genau angeguckt, dass die halt eine sehr starke Präsenz in den sozialen Medien haben. Also sie hatten da, sie vergleichen das mit so anderen Weinherstellern aus der Region und sagen, ja, wir haben so viele Follower und die haben nur so viele Follower.
Mhm.
Und die legen das quasi so aus, dass sie sagen, das zeigt, wir haben auch ein junges Publikum sozusagen oder eine junge Kundenschaft.
Mhm.
Was natürlich auch immer schön ist.
Ja, klar.
Ja, das ist alles zum Marketing.
Mhm,
Absatz. Okay. Ich kann es nochmal kurz wiederholen, was in der DD steht. Der größte Teil ist halt wirklich in Rumänien.
Mhm.
Das ist der größte Markt, aber die expandieren dauernd. Sie haben halt, was vielleicht ein bisschen unglücklich ist, was nicht unglücklich ist. 2014 sind sie aus dem Russland-Geschäft ausgestiegen infolge der Krim-Annexion.
Okay.
Was ihnen natürlich letztes Jahr gut geholfen hat, dass sie da keinen Markteinbruch hatten. Dafür hatten sie den schon 2014. Und sie hatten vor kurzem, haben sie in der Ukraine ein neues Team quasi etabliert, um dort ihren Marktanteil zu vergrößern. Das war natürlich schlecht fürs Ergebnis letztes Jahr. Aber ansonsten haben die, sage ich mal, ein starkes Wachstum, was in ihren Märkten, wo sie reingehen wollen, was sie da sehen.
Mhm, mhm, mhm. Wow, okay. Das heißt quasi, sie haben sich ihren Markteinbruch schon einmal mal vorweggeschnappt.
Ja, und auch schon vor der IPO.
Sprich, also das Unternehmen ist ja immer genialer, was ich so höre. Das ist ja echt nicht schlecht. Also so vorausschauend waren sie dann wirklich schon, dass sie vor IPO und vor der Invasion der Ukraine sich da quasi schon verabschiedet haben von dem Markt und gesagt haben, okay, wir nehmen das jetzt quasi jetzt auf die Kappe, bevor wir an der Börse gelistet sind und uns das irgendwie richtig teuer zu stehen kommt. Ja. Cool.
Obwohl okay. Ich mir gar nicht sicher bin, ob das denen ihre ursprüngliche Idee war, aus Russland rauszugehen oder ob da irgendwie mit Sanktionen, dass sie gemerkt haben, sie können da eh keinen Premium-Wein hinverkaufen.
Ah, okay.
Das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Okay, gut. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Man weiß halt immer nicht, was dahinter steht, aber man kann es auf jeden Fall immer auch positiv auslegen, egal ja. Was gemacht wurde.
Denke ich auch.
Okay, cool, okay. Du, du hast gesagt, du bist nicht aus dem Marketing. Ein fairer Punkt, ja. Ich natürlich auch nicht, deswegen weiß ich da auch gar keine Fragen, die man weiter stellen kann. Also wollen wir über Finanzen sprechen vielleicht?
Ja, viel lieber.
Sehr gerne, dann lass doch gleich zu einem richtigen Punkt kommen, den auch die meisten Leute interessiert. Und zwar, wie sieht das denn mit der Geldbörse aus? Wie sehen die Finanzen aus von dem Weinhersteller?
Ich kann es kurz zusammenfassen, die Marktkapitalisierung, achso, ich sag's kurz vorher, die ganzen Zahlen sind in rumänischen Lei.
Mhm.
Was bedeutet, 1 Euro sind 5 rumänische Lei ungefähr.
Mhm. Okay.
Also die Marktkapitalisierung sind ungefähr 400 Millionen, das ist also ein recht kleines Unternehmen, sage ich mal, im Verhältnis zu, ja, was man sonst so, womit man sonst so arbeitet wahrscheinlich.
Mhm.
Und den ging es auch eigentlich ganz gut, bis eben zum Überfall auf die Ukraine, wo die Aktien um 40% eingebrochen sind. Aber weniger aus dem Grund, dass halt dieser ukrainische Markt wegbricht, sondern vielmehr, weil das politische Risiko ja auch auf Moldawien leicht übergreifen kann und sowas, dass die Situation in der Gegend einfach sehr instabil ist.
Und okay.
Ja, die Finanzen finde ich fabelhaft.
Okay.
Sie haben ein jährliches Umsatzwachstum von ungefähr 20%. Und in meinem Gespräch mit dem Chief Investor Relations Officer habe ich das auch so rausgehört, wie als ob die nicht vorhaben, dass in Zukunft, dass das langsamer geht. Also die sind da gut dabei, sage ich mal.
Mhm, mhm.
Und Ja, Umsatzwachstum von 20%. Sie haben im letzten Jahr einen Umsatz gehabt von 300 Millionen, was, sage ich mal, ist weniger als die Marktkapitalisierung. Das wäre was, was mich normalerweise abhalten würde von einem Unternehmen oder was mich erstmal stutzig machen würde. Aber hier bei dem Unternehmen sind halt die Margen so gut, dass es das wieder ausgleicht, dass der Umsatz relativ zur Marktkapitalisierung nicht so überragend sind. Weil sie eben von den 300 Millionen, die sie am Umsatz haben, über 100 Millionen quasi konvertieren können in, ja, jetzt geht das los mit den deutschen Begriffen. Ich glaube, es ist Deckungsbeitrag, Gross
Okay.
Profit, oder?
Ja, kommt hin.
Ja, und dann nochmal über 50 Millionen in Jahresüberschuss. Also so, dass es halt meiner Meinung nach bewertet ist wie so ein typisches Value-Unternehmen, wie es man aus den Staaten vielleicht kennt, die jetzt auch die auch ihre besten Jahre schon hinter sich haben, aber immer noch soliden Cashflow drin haben, sodass die Leute immer noch sagen, na gut, 7 bis 10er KGV wollen wir denen mal noch geben, aber mehr auch nicht. Und das, obwohl Purcari ein Wachstum hat wie eigentlich ein Startup, sage ich mal. Das war auf jeden Fall was, was mich sehr überzeugt hat, dieses Bewertung, wie als ob es eigentlich große Probleme gibt im operativen Geschäft, aber gleichzeitig diese darunterliegenden Zahlen, die das nicht bestätigen. Ja, also zur Bilanz kann ich nicht so viel sagen, die ist relativ langweilig. Ich habe mir jetzt allerdings gestern, weil jemand ein bisschen auf Cashflow gefragt hat, habe ich mir das noch ein bisschen angeguckt, wie so die Schulden gewachsen sind mit dem Umsatz, weil ich da gestern dann ein bisschen Sorge hatte. Aber ich sage mal, Schulden sind langsamer gewachsen als der Umsatz. Das heißt, man kann jetzt nicht davon sprechen, wie jetzt, glaube ich, bei vielen REITs oder so, dass das der Fall ist, dass der ganze Erfolg nur darauf fußt, dass man halt extreme Investments über Kredit sich finanzieren lässt.
Okay, interessant. Das heißt, die Schulden wachsen langfristig langsamer als der Umsatz. Das heißt, bullisch.
Ganz genau. Raketen.
Kurzzusammenfassung für alle, die das alles gerade nicht verstanden haben, den es so gegen mir. Ich glaube, Deckungsbeitrag ist was anderes. Ich habe gerade gar kein, ich kenne nämlich auch die deutschen Begriffe nämlich leider
Ja.
nicht.
Also Gross Profit habe ich gemeint.
Gross Profit, genau, ich glaube, das ist was anderes. Genau, ich glaube, Gross Profit ist eher der Umsatz oder irgend sowas. Ich glaube, Deckungsbeitrag ist irgendwie Contribution Margin oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Ja, ach, das ist echt ein Problem.
Ja, gut. Das ist immer das Problem, wenn man Deutsch und Englisch irgendwie dann. Und auf MSW darf man immer keine englischen Begriffe, also darf man nicht sagen, aber es hat, gehört sich nicht zum guten Umgangston. Und dann kommt man das sehr gut durcheinander. Aber ich denke, was aus dem Ganzen jetzt, um das Ganze mal zusammenzufassen, bullisch.
Ja, denke ich auch. TLDR kaufen.
Einfach rein da, einfach reinorgeln da. Wenn es auf Kredit geschehen muss, dann macht den Kredit auf einen anderen Namen und dann seid ihr fein raus. Ne?
Ja.
Nee, Quatsch. Aber geil, okay. Das heißt, Finanzen schauen gut aus. Du hast schon mal gesagt, auch in deiner DD, die ganzen Werte sind halt in Ron, in rumänischen Lei und muss man immer umrechnen. Also einfach durch 5 teilen, dann hat man den Wert ungefähr in Euro. Je nachdem, wie der aktuelle Markt gerade ist. Aber generell sieht es von dem finanziellen Standpunkt sehr gut aus. Also du hast ja gesagt, die Schulden wachsen langsamer als jetzt der Umsatz wächst. Das ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Und ja, es gibt auch eine Dividende. Das hört man auf MSW immer nicht so gerne. Aber wenn es natürlich ein Langzeitinvestment sein soll, wo man irgendwie auch emotional dahinter ist, steht, weil man mag das Unternehmen, man mag das Management, man mag, wie es da irgendwie weitergeht und man will das einfach halten, dann ist die, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich glaube, 5,6 habe ich in der DD gelesen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ja, Prozent
Ja.
ungefähr.
Genau, Prozent ungefähr, genau. Also von daher ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn man da auch einfach diese, ich sag's mal so, an die Dividendenstrategen und Dividendenaristokraten nennen sie sich, glaube ich, auf
Ja,
Instagram, ne?
ja.
An die raus, ja, damit kann man auch Dividende fahren und ja.
Ja, ich bin selber auch nicht so ein Dividendenheimer, aber ich sag mal, was ich vom Management immer so gehört habe, hatte ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass sie nicht, wie halt, dass man bei manchen von diesen Aristokraten gewohnt ist, so krampfhaft jedes Jahr versuchen, ihre Dividende zu erhöhen, sondern dass die halt einfach gesagt haben, wenn wir in einem Jahr was finden, wo wir irgendwie einen Merger oder sowas finanzieren wollen oder irgendwas anderes, dann zahlen wir halt weniger Dividende und wenn wir halt Geld übrig haben, dann zahlen wir das aus. Also so ein sehr flexibles, wo man quasi auch weiß, möglicherweise sinkt die in Zukunft auch irgendwann mal. Aber ich sag mal, das stört mich nicht.
Ja.
Ich habe lieber, wenn das Management dann andere gute Sachen damit finanziert, als dass sie das unbedingt raushauen müssen.
Du sprichst den richtigen Punkt an. Ich glaube, viele auf Mauerstraßenwetten sehen das halt genauso auch bei anderen Unternehmen, ne? Weil man denkt sich immer, okay, natürlich ist es schön, wenn man dann irgendwie in einem Jahr dann irgendwie 20 Cent Dividende kriegt oder so, ja, oder vielleicht lass es mal 2 Euro Dividende sein. Aber im Endeffekt nimmst du damit eigentlich das Kapital von dem Unternehmen ja wieder raus. Und ich glaube, viele auf der Mauerstraße sehen das eben genauso wie du auch. Mit dem Kapital kann das Unternehmen wahrscheinlich was Besseres machen als wir.
Ja.
Ja. Also ob ich mir jetzt, keine Ahnung, ob ich mir jetzt einen Tetrapack Wein kaufe oder ob ich meine 50 Cent da lieber im Unternehmen lasse, in dem ich stark investiert bin und will, dass es wächst und irgendwie nochmal irgendwie Risiko eingehen kann oder irgendwie nochmal das Anbaugebiet vergrößern kann oder irgendwie eine andere Form für Maschinen da bereitstellen kann, um da irgendwas zu kaufen, um irgendwas effizienter zu machen, was am Ende wieder dem Unternehmen besser kommt, was am Ende wieder mir zugute kommt, dann lasse ich es doch lieber da.
Ja, genau.
Ja.
Zumal ich auf das, was sie investieren, muss ich ja keine Steuern zahlen.
Eben, das ist auch noch steuerfällig. Ich meine, gut, wir zahlen auf der Mauerstraße eh keine Steuern, weil wir keine Gewinne haben, ja. Aber nee, du sprichst es auch richtig an, ja. Du musst ja auch da Steuern drauf zahlen, wenn du natürlich über den Freibetrag bist. Von daher, ja, nee. Und dann wird es halt auch kompliziert. Weil dann musst du halt irgendwie, kannst du am Ende vom Jahr nicht einfach so machen, okay, ich will jetzt noch den perfekten Freibetrag ausnutzen, ich verkaufe genau so viel nach First-In-First-Out-Methode, wie auch immer, hast du in der Excel, hast du dir das schön kalkuliert, dass du auch um Gottes Willen nicht 2 Cent zu viel Steuern zahlst, dann kommen noch die Dividende dazu und du kannst die ganze Rechnung über Bord hauen und musst nochmal neu alles rechnen. Ja. Also eigentlich richtiger Abfuck, sowas, Dividende.
Ja, schon. Obwohl ich mir auch über Steuern eigentlich keine Gedanken machen muss, weil ich einerseits keine Gewinne habe und andererseits noch eine Bescheinigung von der Sparkasse zu Wirecard-Verlusten. Die werden mich auch viele Jahre, werden die mich auf jeden Fall noch retten vor der Steuer.
Wollen wir dazu gleich jetzt reden? Oder? Das ist ja was für unsere letzte Frage, ob du noch andere wilde Investments hast oder hattest.
Den kann ich von mir weisen. Das ist nicht meine Schuld. Die hat mein Papa in meinem Namen gekauft.
Nein, ernsthaft?
Ja.
Okay,
nichts.
Ist er zufällig auch auf der Mauerstraße unterwegs?
Nee, aber wenn ich mir das so angucke, ist eigentlich ein guter Kandidat, ne?
Ihr habt's gehört hier, Leute. Theo hat's gesagt, der nächste Podcast wird dann mit seinem Vater sein. Mit Theos Vater, genau. Und dann, Wirecard auf jeden Fall dann würdiger Kandidat für diesen Podcast. Wir setzen ja noch auf den Turnaround. Kann ja alles noch passieren.
Ich denke.
Du, Theo, sag mal, wollen wir direkt ins Eingemachte gehen? Die meisten Fakten hier können die Leute auch in deiner DD nachlesen. Wir müssen ja nicht alles wiederholen. Haben wir auch überwiegend nicht gemacht. Ich finde, wir haben bisher sehr, sehr viele neue Aspekte auch gehört und ein paar Bullet Points aus der DD einfach mal zusammengefasst. Für die Leute unter euch, die natürlich nicht lesen können, sondern nur hören, die haben den Podcast. Und wenn ihr das im Detail lesen wollt, schaut auf jeden Fall, lest seine DD durch. Da habt ihr alles, was hier besprochen wird, quasi ausführlicher und in, dass man es lesen kann.
Ich, ja, weiß nicht, ich wollte übrigens mal sagen, es freut mich sehr, dass es gut angekommen ist. Ich war mir danach nicht ganz sicher, weil ich viele Sachen rausgelassen habe und ich glaube, im Endeffekt war es vielleicht besser, wenn es so nicht ganz so lang ist und dafür aber auch nicht so ausführlich, weil die meisten Leute können ja eh nicht investieren, deswegen kann es denen auch egal sein, wie jetzt genau das operative Geschäft organisiert ist.
Ja.
Ich glaube, das Wichtigste ist drin.
Genau darum geht's aber auch auf der Mauerstraße. Wir sind keine Profi-Analysten, ja. Wir machen das nicht vollzeitmäßig und haben da irgendwie extra dafür was studiert und 10 Jahre da gearbeitet, dass wir jetzt Aktien analysieren können. So, nee, wir machen das genauso, wie du es gerade sagst halt, ja. Du hast irgendwie Bock, dir irgendwelche Märkte anzugucken. Du guckst dir eine kroatische Börse an, du guckst dir eine rumänische Börse an. Du gehst da einfach mal die Aktien durch und auf einmal kommt halt dann so ein Premium-Weinhersteller und du guckst dir das halt an und siehst, ey, die Margen sind fett, das ist eigentlich geil. Lass doch da reinorgeln in die Scheiße.
Ja.
Und genauso muss es auch sein. Du, aber Theo, wir sind ja noch gar nicht am Ende, sondern wir kommen eigentlich jetzt haben wir ja nur das Ganze gehypt, ja? Also wir waren ein bisschen jetzt hype-mäßig unterwegs, haben gesagt, das ist ein geiles Ding, ist ein geiles Unternehmen, geiles Management anscheinend, die auch mit den Leuten Teams, Sitzungen vereinbaren, direkt am nächsten Tag, auch für Kleininvestoren, was halt schon ziemlich cool ist. Gibt's denn da auch ein politisches Risiko vielleicht, wenn ich jetzt an Moldawien denke?
Ja, ich würde sagen, das ist sogar das Hauptrisiko bei dem Unternehmen. Und zwar Naja, einerseits die Gefahr, dass irgendwie der Ukraine-Konflikt überschwappt oder sowas. Also ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen muss, aber die Ukraine verliert und Russland macht weiter oder irgend sowas.
Ja.
Aber ich glaube, die größere Gefahr ist fast das innenpolitisch, dass es halt sehr instabil ist im Land. Die haben jetzt seit einigen Jahren zwar eine proeuropäische Regierung, sage ich mal, die auch recht kompetent ist, aber die haben halt sehr starke pro-russische Strömungen, die quasi wieder die alten Oligarchen wieder an die Macht bringen wollen und so weiter, oder die sich nicht an die EU eben annähern wollen. Und da würde ich mal sagen, ist eben die Angst, dass das in der nächsten Wahl wieder kippt. Man kriegt wieder irgendeinen Oligarchen vorgesetzt und der bricht alle Gespräche mit der EU ab und will wieder mit Russland sich verbünden. Und ich sage mal, das ist so
Ja.
das Risiko. Und das Problem ist bei so einem Risiko ist eben, dass man es nicht wirklich einschätzen kann. Man kann da keine Zahl dahinter packen, was da die Wahrscheinlichkeit ist für irgendwas.
Klar.
Und deswegen würde ich mal sagen, das erklärt auch so ein bisschen, warum der Preis der Aktie aus meiner Sicht nicht ganz mit den Finanzen sich vereinbaren lässt, weil eben keiner wirklich sagen kann, was passiert da.
Was passiert? Klar, natürlich. Ich meine, für die unter euch, die in Erdkunde nicht aufgepasst haben, Moldawien liegt neben der Ukraine.
Ja, zwischen Rumänien und der Ukraine.
Zwischen Rumänien und der Ukraine, ich sag mal so, auch wenn die jetzt natürlich eine pro-westliche Regierung haben, heißt das ja erstmal noch nichts. Da muss man halt aufpassen. Da kann halt einiges passieren, auch einiges, das einfach niemand absehen kann. Ich meine, wir können über irgendwelche schönen Zahlen sprechen, über irgendwelche Margen sprechen, die sind erstmal Fakt, klar. Aber wer weiß schon, wo da die Reise irgendwie hingeht mit im Ukraine-Konflikt und deswegen ist es ein Risiko, was ich auch übrigens sehr, sehr cool fand, dass du das auch in deiner DD reingeschrieben hast, so in der Form, ne? Weil ich sag mal so, ich glaube, wir haben trotzdem ein paar auf der Mauerstraße, die vielleicht erstmal gar nicht wissen, wo Moldawien liegt oder was da halt überhaupt passieren kann, dass wir hier auch ein politisches Risiko überhaupt mit einbeziehen. Weil ansonsten sieht halt das Unternehmen top aus von den Zahlen her. Aber das politische Risiko ist halt echt nicht ohne.
Ja, und man merkt auch, dass es die Investoren beschäftigt. Ich habe, wie gesagt, den Earnings Call vom letzten Jahr mir angehört. Und wenn es um die Fragen am Ende geht, da hat es die Leute auf jeden Fall, die haben da viel zu wissen wollen zum Ganzen. Und man merkt auch, dass das Management da eigentlich nicht viel zu sagen kann.
Ja, klar, ne? Was willst du denn da auch als Management sagen? Ich meine, ja, hängt halt von der Politik ab und vielleicht auch von vielen anderen Faktoren, nicht nur auch von der Politik, weil, klar, ist ein Riesen. Politische Risiken sind allgemein wahrscheinlich die größten, wahrscheinlich, wenn man irgendwie eine Aktie bewerten muss, weil das sind halt echt so eine komplett Unbekannte.
Ja,
Weil
also
wer
vielleicht nicht die
hätte,
größten,
ja.
aber halt die, wo man am wenigsten sagen kann,
Genau, wo du
was
halt am
passiert.
wenigsten, genau, die du irgendwie am wenigsten irgendwie einschätzen kannst, weil wer hätte jetzt auch vor ein paar Jahren gedacht, was aktuell in der Ukraine abgeht, dass das passiert? Wer
Ja.
hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass das was mit, jetzt Corona kein politisches Risiko, aber allgemein so ein allgemeines, nicht finanzielles Risiko, nenne ich es mal, ja, dass da jetzt irgendwie sowas passiert? Das sind halt alles so Sachen, die kann man halt nicht beeinflussen. Und die sind halt, glaube ich, auch für die großen Analysten sehr schwer, sowas zu quantifizieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Du, Theo, wollen wir über deine anderen wilden Investments sprechen?
Ja, ich weiß nicht, ob die so wild sind, aber kann ich was dazu erzählen?
Okay. Ja, also gerade hast du ja schon einen Vogel abgeschossen mit Wirecard von deinem Vater empfohlen. Also das ist ja schon ein wildes Investment. Hast du da noch sowas?
Naja, sagen wir mal, seit ungefähr einem Jahr beschäftige ich mich am aktivsten mit so vor allem US-Unternehmen, wo man sagen würde, dass die distressed sind. Also die jetzt 1, 2, 3 Jahre wirklich scheiße gelaufen sind, was sich auch widerspiegelt dann im Preis der Aktien, wo man aber, sage ich mal, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, vielleicht findet, dass das Unternehmen vielleicht doch noch Potenzial hat, dass sie vielleicht gute Assets haben und so weiter und dass es vielleicht in 2 Jahren wieder bergauf gehen könnte. Und das heißt, meine Anlagestrategie, wobei ich dazu sagen muss, dass ich das vor allem ausprobiere. Ich bin da jetzt nicht der große Investor. Also ich habe da ein bisschen Geld und spiele damit rum. Aber ich suche mir halt kleine Unternehmen, gerne mit großem Umsatz, aber negativen Gewinn, Free Cashflow, teilweise negativen Operating Cashflow. Und am besten, Leverage to the tits, wie man wahrscheinlich sagen würde, ne?
Sehr geil. Okay.
Also ich habe zum Beispiel eins, Marktkapitalisierung von ungefähr 20 Millionen, aber eine Nettoverschuldung von 3 Milliarden. Und sowas finde ich irgendwie immer total lustig, mir dann anzugucken, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass man, dass die Zahlen so aussehen.
Ja.
Ja,
Okay.
das ist so mein Ding.
Würde ich mal behaupten, dann bist du aber perfekt richtig auf der Mauerstraße,
Ja, das kann sein.
oder? Ja, cool. Theo, wir freuen uns, dich gehabt zu haben im Podcast. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr unterhaltsamer Podcast, aber vor allem auch ein sehr, sehr informativer Podcast in der Mitte hin, als wir nochmal ein bisschen eine Idee durchgegangen sind. Ein paar Bullet Points. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Der Sinn des Podcasts ist es nicht, hier irgendwelche Ideen zu wiederholen, sondern vielleicht einfach mal auch Aspekte zu beleuchten, die nicht in der DD gefallen sind. Zum Beispiel, was wir jetzt hier vom Management auch gehört haben, was ich meiner Meinung nach extrem cool finde, dass man sich da als Unternehmen da einfach die Zeit nimmt. Natürlich geben wir auch nochmal die DDs, ein paar Bullet Points wieder und interessieren uns natürlich auch für den User hinter Tichem. Und jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, oder?
Nee, aber egal.
Ja, ihr seht, ich bin qualifiziert. Theo, hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Mauerstraße? Irgendwas, was du noch mitgeben möchtest?
Na nur, dass es mich auf jeden Fall sehr gefreut hat. Ich habe da vorm Computer gesessen und regelmäßig die Seite neu geladen, um zu sehen, ob jemand was dazu geschrieben hat. Hat mir made my day, würde ich mal sagen.
Sehr cool, sehr cool. Und du hast auf jeden Fall nicht unseren Day, sondern du hast unser ganzes Jahr mit dieser DD schon jetzt bereichert. Kann ich schon mal jetzt sagen. Ich glaube, aktuell letztens, was ich reingeguckt habe, 150 Upvotes, 200 Upvotes. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal irgendwie so eine hochgehypte DD hatten und auch so ein interessantes Unternehmen. Also vielen, vielen Dank, Theo, an dich hier für diese Unterstützung.
Danke, danke. Ist mir eine Ehre, ein Teil davon sein zu dürfen.
Sehr gut. Ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid. In ewiger Liebe, euer Moncella. Passt auf euch auf beim Investieren.